Und jetzt wollen wir auf den Predigtext dieses Sonntags hören aus Psalm 144. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Meine Hilfe und meine Burg, mein Schutz und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue, der Völker unter mich zwingt. Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst, und des Menschenkind, dass du ihn so beachtest? Ist doch der Mensch gleich wie nichts, seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Herr, neige deinen Himmel und fahre herab, rühre die Berge an, dass sie rauchen. Sende Blitze und streue sie aus, schick deine Pfeile und jage sie dahin, streck aus deine Hand von der Höhe. Erlöse mich und errette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Fremden, deren Mund unnütz redet und deren rechte Hand trügt. Gott, ich will dir ein neues Lied singen. Ich will dir spielen auf dem Psalter von 10 Saiten, der du den Königen Sieg gibst und erlösest deinen Knecht David vom mörderischen Schwert. Erlöse mich und errette mich aus der Hand der Fremden, deren Mund Falsches redet und deren rechte Hand trügt. Unsere Söhne seien wie Pflanzen, die aufschießen in ihrer Jugendkraft, unsere Töchter wie Säulen, geschnitzt für Paläste, unsere Kammern gefüllt, dass sie Vorrat geben, einen nach dem anderen, unsere Schafe, dass sie Tausende werfen und Zehntausende auf unseren Triften. Unsere Rinder, dass sie tragen ohne Schaden und Verlust und kein Klagegeschrei sei auf unseren Gassen. Wohl dem Volk, dem es so ergeht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Himmlischer Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du für uns so gekämpft hast und kämpfst und uns lehrst, unseren auch ganz persönlichen Kampf in unterschiedlichster Weise zu führen. Alles, was wir sind und alles, was wir haben und alles, was wir tun, dürfen wir vor dir und in deiner Kraft tun. Und wir danken dir für diese riesengroße Fülle, die wir bei dir sehen und auch haben. Und wir danken dir von Herzen, dass den allergrößten Kampf du längst für uns gekämpft hast, dass wir sehen dürfen am Kreuz Jesu, was du für uns schon getan, schon gewirkt, schon erreicht hast und wir nun in deinem Schatten stehen dürfen und zugleich in deinem Licht und unseren Weg gehen und manch einen Kampf auch kämpfen dürfen und immer sehen dürfen, du hast den Sieg schon längst vollbracht für uns. Wir danken dir für die Fülle, die wir bei dir haben, danken dir für den Reichtum, danken dir, dass du nichts anderes willst, als uns zu segnen in unserem Leben, auf unserem Weg. Und wir halten dir unsere leeren Hände hin und danken dir, dass du sie uns füllst. Und das gilt auch für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst, dass wir auch jetzt zu dir kommen, mit allen, die zu uns gehören und wissen, unsere Hände sind leer, damit du sie füllen kannst. Und du willst es gerne tun für jeden Einzelnen von uns. Wir loben dich und ehren deinen Namen und bitten dich, mach uns still und rede du. Amen.
Psalm 140 bis Psalm 144. Das war ja diese kleine Gruppe von Psalmen, mit der der David-Teil im großen Psalmbuch abgeschlossen wird. Noch einmal kriegt David eine Chance, in 5 Psalmen uns etwas mitzuteilen, bevor der 145., den wir schon 3-mal gepredigt haben, den überspringen wir jetzt dieses Jahr, der das quasi das Finale darstellt. Aber 140, 41, 42, 43, 44, die haben ja alle ein Thema. Die haben alle ein Thema. Das war das, was wir in den letzten Sonntagen hatten. Das zieht sich ja durch. Man muss ja nur die Überschriften lesen. Bitte um Rettung, 140. 141, bitte um Bewahrung. 142, Hilferuf in schwerer Bedrängnis. 143, Bitte um Verschonung. 144, Gebet um Rettung. Rettung und Wohlstand? Das ist eine komische Kombi. Gebet um Rettung und Wohlstand? Irritation, sehr gut. Irritation. Auf der einen Seite scheint das zu passen. Ja. Das sind alles Psalmen, in denen geht es darum, dass irgendwas schwierig, notvoll, belastend ist und ich den lebendigen Gott brauche. Ich brauche ihn. Aber das Set aus Gebet um Rettung und Wohlstand, Psalm 144, das ist komisch. Also, ich sage nicht auf der einen Seite, mein Gott, ich habe eine große Not und ich brauche ganz viel Geld. Sondern höchstens die Not ist das fehlende Geld. Gut, okay. Aber ansonsten ist Gebet um Rettung und Wohlstand passt nicht. Andere Übersetzungen versuchen dem auszuweichen. Zum Beispiel heißt es in der NGÜ als Überschrift Vertrauen auf Gott vor dem entscheidenden Kampf. Das klingt schon ein bisschen anders. Das klingt schon ein bisschen anders als Gebet um Rettung und Wohlstand. Aber gerade mit dieser Formulierung sind wir mittendrin in unserem Willen, unserer Suche, unseren Bemühungen, diesen Psalm 144 für uns zu erfassen, zu begreifen, was der lebendige Gott uns heute mit diesem Wort Gottes sagen möchte. Dass er damals David was gesagt hat, dass er damals seinem Volk Israel bis heute was gesagt hat, dass er die letzten 2000 Jahre gewirkt hat, alles klar. Aber was ist der 144. für uns heute? Was soll ich mitnehmen? Und tatsächlich, wir gehen mal von hinten nach vorne, das ist schwierig, was da am Ende steht. Es ist nicht inhaltlich schwierig, es ist sachlich schwierig. Weil eben tatsächlich in den ersten 11 Versen waren wir so im Zusammenhang mit Kämpfen und Auseinandersetzungen und Bitte um Gott und hilf uns und mach deinen Sieg und sonst was. Und plötzlich bricht in Kapitel 144 in Vers 11 das ab und dann in Vers 12 ist was ganz, ganz anderes dran. Ein riesengroßer, überbordender Segenstext. Eine Fülle von Gaben ist da. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Das sind Generationen, die da sind, eine Fülle von Menschen. Die Vorratshäuser brechen aus allen Nähten. Da sind mal 1000 Schafe und dann nochmal 10.000 und die Rinder. Man weiß überhaupt nicht, was man da mit dem ganzen Zeug machen soll, was da ab Vers 12 beschrieben wird. Und man ist plötzlich in Vers 12 einer komplett anderen Welt. Damit war ja eigentlich klar am Anfang, die ersten 4 Verse, Ausgangslage, Not, ich muss kämpfen. Die Verse 5-8, Herr mein Gott, hilf mir. Die Verse 9-11, tatsächlich, danke, hat geholfen. Also schön klassisch. Not ist da, hilf mir, danke, du hast es getan. Eigentlich könnten wir in Vers 11 fertig sein. Dann kommt dieser komische Schluss. Dieser Schluss mit dieser überraschenden, überfüllenden Segensmenge, die da auf einen zukommt. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir uns anschauen müssen. Das Zweite, was wir uns anschauen müssen, wenn man den Psalm begreift, ist, dass natürlich eigentlich das so schön ordentlich aufgebaut ist. Auf unseren deutschen schematischen Kopf läuft das alles ganz gut. Wie gesagt, wir haben eine Ausgangsnot, wir bitten und wir sagen Danke. Und wenn man dann Danke sagt, könnte man eigentlich aufhören. Also eigentlich könnte man nach Vers 10 aufhören, komischerweise kommt noch Vers 11. Und Vers 11 ist, wenn ihr reinguckt, in vielen Bibeln sogar so abgedruckt, ich weiß gar nicht, ob auf unserem Blatt auch, aber Vers 11 ist im Grunde mit einer kleinen Variation eine Wiederholung von dem, was in Vers 7b schon gesagt worden ist. Man spricht also von einem Refrain, von einer, in meiner Sprache, blöden, unnötigen Wiederholung. Denn eigentlich waren wir ja schon fertig. Eigentlich haben wir doch schon die Bitte gehabt, wir haben auch schon den Dank gesagt, wir sind schon über die Maßen glücklich, dass Gott uns alles erledigt hat, das Thema ist gegessen und jetzt fängt das alles wieder von vorne an und das will keiner, denn wir waren ja gerade in den ersten 10 Versen durch den ganzen Schlamassel durch und in Vers 11 werden wir quasi wieder auf Anfang gestellt. Das ist das Zweite, was natürlich in diesem Psalm auffällt, dieser aus unserer Sicht unnötige, aber wichtige Hinweis auf diese Wiederholungsschleife, die da in unserem Psalm uns entgegenkommt. Und abgesehen von diesem eigenartigen Schluss und abgesehen von diesem unangenehmen Wiederholungsvers, kommt noch was Drittes mit dazu, denn am Anfang fehlt in unseren Übersetzungen etwas, was in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes drinsteht, nämlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, in welchem Textzusammenhang wir diesen Psalm zu sehen haben, in dem großen Leben des Davids. Denn tatsächlich in der Septuaginta steht, das ist ein Psalm geschrieben in Bezug auf Goliath. In Bezug auf Goliath. Das ist doch wichtig. Und tatsächlich in der jüdischen Theologie ist in Vers 10, wenn da die Rede ist davon, dass Gott uns doch bitte schön retten soll, vor einem mörderischen Schwert, haben wir sowohl im Targum als auch im Midrasch die entsprechenden Formulierungen, dieses mörderische Schwert, dieses Schwert, was da beschrieben ist, Cheref Ra'ah, das ist das Goliath-Schwert. Das ist das böse Schwert. Das ist das Schwert von diesem Goliath aus 1. Samuel 17. Das heißt, der Psalm 144 ist der Goliath-Psalm, ist der Psalm, der mit 1. Samuel 17 zu tun hat. So, und damit ist natürlich alles klar, was uns David sagen will. Denn jetzt haben wir ja mit dem Nachvollziehen dieses Textes quasi die Botschaft des Textes schon vor uns. Jetzt gehen wir nochmal in aller Ruhe durch und begreifen tatsächlich, also wenn wir es mit Goliath zu tun haben, dann haben wir es mit Kämpfen zu tun. Also, der erste Gedankengang heute Morgen ist, gilt zu kämpfen. Dann natürlich ganz, ganz klar, wenn wir diese komische Wiederholungsschleife sehen, dann merken wir, das ganze Ding hört nicht auf. Wir sollten vielleicht erbarmungsvollerweise sagen, hört noch nicht auf. Und der dritte Gedankengang ist natürlich in diesem komischen Schluss, der uns ab Vers 12 gegeben ist, der eigentliche Kampf, der ist schon lange gewonnen. Also es gilt zu kämpfen, das Kämpfen hört nicht auf und der Kampf ist schon gewonnen. Es gilt zu kämpfen, es gilt zu kämpfen. Tatsächlich, dieser 144. Psalm und Davids Welt nimmt uns mit hinein, dieses Verstehen, dass der geistliche Mensch das begreift ganz, ganz tief, begreift immer wieder, immer klarer, immer deutlicher. Wir leben nicht in einer neutralen Zone, wir sagen uns das immer wieder und sind dann doch überrascht, wenn es auch dann wirklich so ist. Und wenn es nicht nur so ist, bei irgendwelchen bösen, bösen, bösen Nachrichten, die uns auf irgendwelchen Kanälen erreicht haben, und man nur kopfschüttelnd daneben steht, wie böse und diabolisch die Welt ist. Das Bescheuerte ist ja vor allem, wenn dieses Böse uns so nahe kommt, wenn es plötzlich vielleicht in unserer unmittelbaren Umgebung ist, wenn es enorme Schwierigkeiten gibt am Arbeitsplatz oder in nachbarschaftlichen Strukturen oder in Verhältnissen, die irgendwo gesellschaftspolitisch da sind und man denkt, ich will das alles nicht, das ist alles so bescheuert, das ist so böse, ich will es nicht. Noch schwieriger ist, wenn es das noch näher kommt. Wenn das nicht irgendwo ganz weit draußen, so direkt vor unserer Haustür, sondern wir plötzlich merken, auch innerhalb unserer Gemeinde, innerhalb der großen Gruppe, die alle so lieb und so nett sind, da ist das auch noch da. Das ist für manche das komplette Entsetzen dann da. Nach dem Motto, ja wie, hier muss doch alles top sein. Das sind doch alles die netten, lieben Jesus-Leute und dann da, wo der Jesus da drin und dann kann doch eigentlich gar nichts schief gehen. Plötzlich merken wir, nein, das sind ganz komische Typen da, die sind schwierig, die sind reizbar, die sind egozentrisch, die sind neben der Spur, die sind faul. Ich habe im Urlaub. Also auf jeden Fall, das ist das, wo man denkt, das kann doch gar nicht. Und am allerschlimmsten wird es natürlich, wenn ich plötzlich merke, das Böse ist ja in mir. Das will ich ja gar nicht. Das ist natürlich mein Menschenbild komplett konträr. Denn ich bin ja eigentlich vom Ansatz her, ah, bitte, sowas Nettes, sowas Freundliches, sowas den Menschen Zugewandtes, sowas Unkompliziertes, Annehmbares, Angenehmes. Ja, ganz, ganz klar, seit 60 Jahren bin ich nett. Und jetzt sagt mir Matthäus 15, die Bibel lesen, haben Sie es gelesen diese Tage? Dass in meinem Herzen Böses wohnt. In meinem Herzen. Nicht nur am Rand, nicht als Ausrutscher, sondern in mir. Und der Römerbrief steht vor uns auf, seiner ganzen Kraft und Schönheit und seiner starken Sprache und der Erkenntnis des Apostels Paulus. Ich weiß, sagt er, in meinem Fleisch, in meiner Existenz ohne Christus wohnt nichts Gutes. Und das muss man erst mal schlucken. Und dann merkt man, dann ist natürlich zu kämpfen. Dann muss ich kämpfen. Und jetzt kommt das Faszinierende im Psalm 144. Jetzt kommt das Faszinierende aller Jesus-Leute aller Zeiten, dass der Kampf der Glaubenden des Alten Bundes und der Kampf der Glaubenden des Neuen Bundes nie ein Kampf ist, den sie in irgendeiner Art und Weise alleine durchziehen. Undenkbar. Ich brauche, ganz, ganz wichtig, Psalm 144, Vers 1, ich brauche einen Ausbilder. Ich brauche einen Ausbilder. Ich bin ja komplett unfähig zum Kampf. Es muss mich als ein wirklich routinierter, ein absolut Top-Kämpfer, muss mich schulen, damit ich richtig kämpfe. Wenn ich einfach so loslatsche, das geht nur schief. Ja, das kann nur schief gehen. Stellen Sie sich vor, ich werde zum ersten Mal ein Panzer. Ich. Ja, das heißt, das kann nicht funktionieren. Das ist eine komplette Fehlbesetzung. Also brauche ich einen Ausbilder. Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände das Kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Wow, das klingt ja martialisch. Jetzt werde ich also tatsächlich ausgebildet. Ich werde ausgebildet. Wie habe ich zu kämpfen? Und jetzt steht vor Ihrem inneren geistlichen Auge 1. Samuel 17. Jetzt sehen Sie diesen kleinen, netten, smarten David. Jetzt sehen Sie ihn. Sie sehen ihn, wie er da doof reinlatscht, reinstolpert, da plötzlich in dieses Militärlager reinkommt. Seine Brüder finden das total bescheuert, dass er da auftritt. Und er kommt dann durch unterschiedlichen Umstände in diese Rolle hinein. Er soll den Goliath besiegen und er bekommt die volle Montur eines Saul. Und in der vollen Montur eines Saul merkt er, geht gar nicht. Die Kämpfe, die ich zu kämpfen habe, in meiner Jesus-Beziehung, sind keine Kämpfe, die ich zu gewinnen habe mit den Systemen dieser Welt. Punkt. Das heißt, was sagt denn mein Ausbilder? Was sagt denn mein Ausbilder? Was sagt denn jetzt mein Gott? Mein Gott sagt, du hast mit ganz anderen Waffen zu kämpfen. Vor allem musst du eine Sache wissen. Du David, du Glauben des alten Bundes und du Glauben des neuen Bundes. Diese ganze Kämpferei ist gar nicht dein Ding. 1. Samuel 17, Vers 47. Alle Welt soll ille werden, dass Israel einen Gott hat. Ach so. Damit dann diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert und Spieß hilft. Das ist eine komische Ausbildung. Er hilft nicht durch Schwert und Spieß, aber es muss gekämpft werden. Und dann kommt der Satz. Denn der Kampf ist des Herrn. Der Kampf ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. Das ist der Schlüssel. Boah, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den ihr von TBT kennengelernt habt in 2. Korinther 12. Das sagt doch Paulus, diesen verrückten Satz, diesen komplett verrückten Satz. Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Damit die Kraft Gottes in Christus Jesus in meinem Leben zum Tragen kommt. Und wir stehen vor einem Kampfprinzip und denken, das muss man erstmal begreifen. Das muss man begreifen. Und das wissen wir alle, die wir schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das ist keine Sache, die man einmal schnallt und dann ist man durch. Das ist ein immer wieder neuer Prozess zu begreifen. Oh mein Gott, so funktioniert das. Nicht ich werde hochgerüstet. Nicht ich werde so stark moralisch aufgebaut. Nicht ich habe eine solche Potenz in mir, dass ich alle diese unterschiedlichen Schlachten des Bösen außerhalb von mir und in mir aus meiner Kraft heraus erledige und die Feinde nur so rechts und links rumfallen. Sondern du in mir ist mein Kampf und du in mir ist mein Sieg. Das gilt. Das gilt. Einmal und immer und immer und immer und immer wieder. Wir sind immer wieder auf dieser eigenartigen Schleife, dass wir sagen, wir müssten eigentlich die Sache alleine machen. Er müsste uns maximal noch helfen. Und am besten wäre es, wenn wir es ohne ihn hinbrächten. Das ist ein kompletter Denkfehler. Ich habe das nicht alleine zu machen. Und ich werde es auch alleine nicht hinkriegen. Und ich werde auch nicht so lange warten, bis ich so gut bin, dass ich es alleine hinkriege. Sondern mitten in diesen ganzen Gekämpfe. Von außen und in mir ist er mein Kampf und ist er mein Sieg. In meinen Zweifeln, in meinen Versuchungen, in meinen Sünden, in meiner Lustlosigkeit, meiner Verzagtheit, meiner Feigheit, meinem Stolz. Zählt auf, was ihr wollt. Mitten in diesem ganzen Gekämpfe ist er mit drin. Er macht sich tatsächlich in meinem Leben die Finger schmutzig. Er ist dabei und guckt zu. wie ich da jeden Tag durch mich kämpfe. Das heißt, in diesen Kämpfen, das sagt der Ausbilder, ich bin in deinem Leben. Ich bin drin, mittendrin. Deswegen diese wunderschönen Formulierungen, die an Psalm 18 erinnern. Er ist meine Hilfe, er ist meine Burg, er ist mein Schutz, er ist mein Erretter, er ist mein Schild, mein. Ich habe das alles. Gut, alles mir, alles, was diesen Gott ausmacht, das ist meins, das gehört zu mir. Ich bin in diesem Gott. Und damit enden sie natürlich die Ausgangsbasis dramatisch. Denn jetzt kann ich ja ganz anders bitten. Ich weiß nicht, ob das begreift, was da bei David abgeht, wie er dann loslegt. Er sagt, der Herr, was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst und des Menschen Kind, dass du ihn so beachtest, ist der Mensch doch nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten, diese armselige adamitische Existenz, das wird eine Kämpferei. Ja, das, vergiss es. Und dann, aber Herr, neige den Himmel und fahre herab. Höre die Berge an, dass sie rauchen. Sende Blitze, streue sie aus, schick deine Pfeile, jage sie dahin, streck aus deine Hand von der Höhe. Ich bin plötzlich mit einem ganz anderen System, einem Waffensystem zusammen. Und ich dachte, wow. Wir hatten im Urlaub unter anderem die Chance, ein bisschen teilzuhaben an der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, zumal wir tatsächlich einen real kannten, der da mit rumgerannt ist. Das macht natürlich besonders spannend. Der auch ganz oft auf der Höhe war. Und diese Person, das macht natürlich viel spannender, wenn man das mitverfolgt, wie dann einer sah, wirklich alles gibt. Und dann geht es ja um Millisekunden, dann geht es um das letzte Bild, Cut der Kamera, wer da wirklich das geschafft hat. Es geht um wirklich irre kleine Unterschiede. Da ist so Gott. Das Motto, ganz knapp ist er noch davor. Er ist ein bisschen höher. Wenn er alles gibt, springt er ein ganz klein wenig weiter. Und plötzlich merken wir, nein. Vollkommen andere Liga. Nein, eigentlich gar keine Liga. Der spielt nirgendwo mit. Den kann man gar nicht messen. Wie wollen Sie denn jemanden messen, der mal eben die Berge verschiebt? Wie wollen Sie jemanden messen, der vom Himmel herabguckt? Wie wollen Sie jemanden messen, wenn wir gesungen haben, ich glaube an den Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat? Wie wollen Sie den messen? Lesen Sie mal nach in Jesaja 40, wo Gott sagt, wie wollt ihr mich denn messen? Ich habe die ganzen Sterne gemacht, ich passe doch in kein Schema. Da kommt immer in kleinen innerweltlichen Kategorien des Kampfes und des Sieges und ich passe da gar nicht rein. Und jetzt sagt David, an den knüpfe ich an. Ich knüpfe an den Gott an, der sich mit meiner kleinen Existenz verknüpft hat. Und tatsächlich, das ist der dritte Abschnitt, er gibt den Sieg. Gott, ich will dir ein neues Lied singen, das berühmte neue Lied, wenn Neues passiert ist. Wir haben es oft schon gehabt, das neue Lied kann wirklich ein neues Lied sein. Es kann aber auch ein uraltes Lied sein, Hauptsache es ist ein neues Lied. Das heißt, neu gesungen, weil Gott gehandelt, Gott geoffenbart hat. Du gibst Sieg den Königen, du erlöst deinen David vom Goliath-Schwert. Sagen wir es mal so, wie es da die jüdischen Ausleger dann formulieren würden in Vers 10. Tatsächlich ist das nicht gut. Er, Jesus kämpft in dir. Er, Jesus kämpft in dir. Heute, morgen, übermorgen. Nicht du, er in dir. Ja, aber dann ist dann irgendwann vorbei. So blöd ist die Wiederholung, oder? Ich fand ja die Statements vorher sehr interessant, diese unterschiedlichen Antworten, wie stark die auch dem mitverfolgenden Publikum geschuldet sind, mag man nun diskutieren, das ist wie bei vielen Interviews, ob dann die Fragestellung schon vorgegeben ist, die Antwort, je nachdem, wie ich frage, wie jemand guckt, wenn Mama und Papa gucken, so ganz streng rüber gucken, dann gebe ich andere Antworten beim Aufstehen hinsetzen. Aber auf jeden Fall, ja, natürlich, Ferien sind toll, nach Ferien kommt Schule. Ja, und jetzt sind wir noch in der September-Euphorie, Oktober, wisst ihr, was die Stimmung ist. November denkt ihr, schaffe ich es noch bis Weihnachten? Das wissen wir sind erprobte Eltern, das wisst ihr. Wir denken das anders. Geistlich denken wir das anders. Wir denken das anders. Wir denken, grundsätzlich so und auch in unseren Erfahrungen denken wir so und deswegen rutschen wir immer in so einen geistlichen Blues rein. Nämlich wir denken, ich kämpfe mich da durch und Gott kämpft ja in mir. Irgendwann habe ich das Plateau erreicht und dann durchatmen. Und dann lebe ich mein Leben auf diesem Plateau. Junge Christen, gehen alle mit diesem blöden Plateau gegen ins Rennen. Ja, ich werde gläubig, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, 1, 2, 3 Sünden, die bearbeite ich, Heiligungsspeed kommt da rein, 3, 4 TBTs und dann klappt das schon und dann nochmal 3-mal Bekehrung und 4-mal Beten um Vergebung, dann bin ich drin und dann bin ich durch, dann läuft das, dann laufe ich sündenfrei die nächsten 40 Jahre durch. Und selbst wir älteren Hasen haben immer wieder diesen Fehler. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt. Und nee, leider nicht. Blöder Wiederholungsrefrain. Lass uns das ganz tief begreifen, damit wir da geistlich uns nicht selber immer wieder ein Beinchen stellen. Es gilt tatsächlich diese blöde, banale Erkenntnis, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, ich bin gerade durch irgendeine Kämpferei, richte mich halbwegs wieder auf und weiß, es geht weiter. Es kommt das Nächste. Ah, die Nordsee hat sich in diesen Wochen von ihrer absolut schönsten Seite gezeigt. Ich könnte zwischen als Werbeträger dafür auftreten, mache ich nicht, keine Sorge. Flutebbe, faszinierend. Faszinierend, wie Gott dieses Spiel hinkriegt. Gewaltig. In einer Unaufgeregtheit planbar. Da kommt so die Flut. Sie hat ihren kurzen Peak. Es gibt einen ganz kurzen Moment der Ruhe. Und dann geht das ganze Spiel von vorne. Das weiß jeder. Man kann noch so süddeutsch verblendet sein. Man weiß, nach der Flut kommt wieder die Ebbe und danach kommt wieder die Flut. Das Ganze geht immer wieder. Zu meinem geistlichen Leben, gehört dieser Wiederholungsrefrain. Ja, akzeptiert ihn. Das Kämpfen ist noch nicht zu Ende. Und nach dem Kampf ist vor dem nächsten Kampf. Ich weiß, das kann einen müde machen, mürbe machen, das kann einen nerven, das kann einen aber auch zum Einschlafen verführen, das kann die unterschiedlichsten Dinge in sich tragen. Das darf nicht sein. Man muss es ganz klar sehen, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Das habt ihr ja bei TBT im 2. Korintherbrief mit starker Auslegung gehört und aufgenommen. Warum sagt ein Apostel Paulus in 2. Korinther 4 das so deutlich? Wir werden nicht müde, weil die Gefahr besteht, dass man müde wird. Warum beschreibt er so den Mitarbeiter in 2. Korinther 6, wie ihr ihn erklärt bekommen habt, als jemanden, der immer und immer wieder durchwursteln muss, immer wieder neu sich aufstellen, immer wieder neu seinen Weg geht, weil das zu einem geistlichen Leben mit dazugehört. Jetzt sehen wir es doch mal andersrum. Das sind jetzt hunderte von Menschen heute Morgen da, nochmal eine unbekannte Zahl, die im Livestream mit dabei ist oder später das hört. Und von denen sind, ich sag mal, gefühlt 80% gerade am Kämpfen. 20% haben kurze Pause, da kommt es dann morgen wieder. Das heißt aber, für die 80% gilt doch die Botschaft heute Morgen, alles okay. Alles im grünen Bereich. Verstehen wir? Nicht die kampffreien Phasen sind das Hauptleben. Gott gibt uns auch die Pausen, natürlich. Er jagt uns nicht durch, natürlich. Aber die Kampfphasen sind das Normale. Du bist gerade mittendrin? Herzlich willkommen bei der Majorität. Ganz normal, das ist alles normal bei dir. Du hast Auseinandersetzungen, was deinen Glauben angeht. Du hast Schwierigkeiten mit deiner Nachfolge. Du bist am Rumgurken, wie du das Ganze hinkriegst und bist nicht zufrieden mit dir. Alles wunderbar. Der blöde Refrain? Nein, kein blöder Refrain. Dieser Refrain ist ein heiliger Refrain. Denn wenn man den schnallt, tappt man nicht jeden Morgen in den gleichen geistlichen Blues. und steht morgens auf und sagt, oh, heute mal Pause. Überraschung. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Na, was ist das Normale, womit ich rechne, ist, ich rechne mit Problemen. Ich rechne mit Auseinandersetzung. Ich rechne mit Spannung. Ich rechne mit Schwierigkeit. Ich rechne mit Kampf in meinem Glauben. Selbstverständlich. Das wissen wir doch. Wenn man das begreift, das tut so gut. Das tut so gut. Ist geistlich so gesund. Auch in dieser Woche, ich gehe davon aus, wird gekämpft. Denn das wird das Normale. Punkt 2. Okay. Gott kämpft in mir und auch in dieser Woche muss ich damit rechnen. Und dann kommt eben diese wunderschöne Schlussirritation. Ich kann nur ganz, ganz kurz jetzt nur daran teilhaben lassen. Wenn ihr die Kommentare zu Psalm 144 lest, dann spürt ihr in diesen Kommentaren, das macht richtig Spaß. Ich habe eine ganze Reihe jetzt gelesen, weil ich immer jetzt dann mich interessiert, wenn man es einmal begriffen hat, wie welcher Ausleger versucht, das Problem zu lösen. Eine Kreativität von Lösungsansätzen, weil natürlich das, was wir jetzt schon ein bisschen herausgekriegt haben, das merken ja alle. Dass das Thema vorne, Gebet um Rettung, und das Gebet hinten, Riesensegensfülle, hallo, wie gehört das zusammen? Also, ich sage mal so ein paar Lösungsansätze. Lösungsansatz, was einfachste ist, ist dumm gelaufen, abgeschrieben, falsch. Eigentlich gehören die Verse 12 bis 15 ganz woanders hin. Das heißt, der Psalm hört eigentlich ordnungsgemäß in 11 auf, aber wodurch auch immer ist ein Textteil da reingerutscht, wie beim Computer auch, da rutscht mal was rüber, sie kopieren es falsch und pups, ist es plötzlich am 144. dran. Keiner hat es gemerkt und wir haben heute ein Problem. Also mach die Verse 12 fortfolgende weg und du hast einen sauberen Psalm. Das ist die einfachste Möglichkeit. Die ist natürlich viele Jahrzehnte, insbesondere auch von deutschen Theologen, praktiziert worden. Und dann natürlich haben wir die andere Möglichkeit, dass wir sagen, wir überlegen mal, ob wir es nicht einfach ausblenden können. Also, denn das Problem ist ja, dass nicht nur da an Vers 12 etwas genannt wird, sondern es gibt noch ein kleines Verbindungswörtchen, was den Teil 1 bis 11 mit dem Vers 12 verbindet. Es gibt einen Anschluss, eine Verknüpfung. Und diese Verknüpfung macht die Leute noch nervöser. Denn das, was da steht, ist eigentlich eine Begründung. Das Wort, was da steht, meint einfach in der hebräischen Sprache normalerweise weil. Also es ist begründend. Also das alles 1 bis 11, weil unsere Söhne wie Pflanzen sind, die aufschließen in ihrer Jugendkraft. Und denkt man, was soll das denn jetzt? Und dann ärgert man sich diesem Kausalbezug und denkt, man kann ein bisschen anders machen. Wir machen ihn jetzt mal ein bisschen anders. Wir machen ihn als konsekutiv, in Folge von. Also weil das alles so gelaufen ist in 1 bis 11, daraus folgt dann als Ergebnis, wir sind Söhne und Töchter und über die Maßen reich. Heißt, wenn du schön gehorsam deine Spur gehst, 1 bis 11, hoffentlich kommt dann auch 12 fortfolgende. Die Nächsten sagen, das sind keine Indikativsätze, das sind Bitten. Man kann dieses erste Wörtchen, wenn man es ein bisschen verändert, auch als Imperativ. Möge es doch sein, dass wir sein wie. Und dann kann man das Ganze als eine große Schlussbitte noch deklarieren. Also ihr merkt, da gibt's viel Varianten. Aber was da eigentlich steht, ist maximaler Segen. Plötzlich nicht mehr die erste Person, sondern der Plural, wir, das große Wir. Das Ganze endet damit, dass nicht mehr nur die Gaben beschrieben wird, sondern das große Finale endet beim Geber, wohl dem Volk, dem es so ergeht, 15a, 15b, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Am Ende steht sogar doch der Geber. Was ist da gesagt? Da ist etwas Faszinierendes gesagt. Da steht nämlich in diesem Text, dass ich der Kämpfende, der immer noch Kämpfende, gleichzeitig der bin, der jetzt schon, indikativ, weil er zum lebendigen Gott gehört, in einen unglaublichen Segensraum hineingenommen ist. Jetzt schon. Ich bin jetzt schon drin. Es ist nicht etwas, was ich mir erst erarbeite. Es ist nicht etwas, was erst irgendwann zukünftig kommt. Sondern in Christus Jesus, neutestamentlich gesprochen, stehe ich begründend, weil in diesem, wie es einer gesagt hat, im Segenstand des Volkes Gottes. Im Segenstand des Volkes Gottes, mittendrin. Die Verse 12 fortfolgend, ihre ganzen Fülle, zeigen den Kämpfenden, der immer noch kämpft, in einer ganz besonderen Position, nämlich dass der eigentliche Kampf meines Lebens, der ist schon lange erledigt. Der ist schon lange erledigt. Ich stehe ja in einem Segenstand. Ich gehöre zu denen, der beschrieben werden, mit einer umfassenden Fülle von Gaben, was der lebendige Gott da alles schon gegeben hat und gemacht hat. Und wir neutestamentlich wissen, wer diesen Segenstand uns vermittelt hat, natürlich. Wir kennen den, der tatsächlich sein Leben für mich gelassen hat. Gott war in Christus, TBT, 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und hat uns ein Heil geschenkt, das wir jetzt sagen können. Ist jemand in Christus, dann wird er irgendwann eine neue Kreatur sein. Nein, dann ist er eine neue Kreatur. Dann ist dieser Segenstand fortan die Basis, auf der er leben kann. Der entscheidende Kampf liegt nicht vor mir. Der entscheidende Kampf liegt hinter mir und ist durch mich überhaupt nicht durchgeführt worden, sondern durch meinen Gott, durch Jesus Christus, meinen Herrn, der am Kreuz den Sieg vollbracht hat und ich einer neuen Leben, einer neuen Existenz sein darf. Ich habe dieses ganz besondere Geschenk, dass ich in Christus angenommen bin und in diesem Segenstand leben darf. Wunderbar, er hat den Sieg vollbracht. Und je mehr wir uns aufhalten in den Versen 12, 13, 14, 15, geschieht ein Phänomen. Ich hoffe, ihr merkt das schon ein bisschen, denn bisher war ich ja alle in Kampfstimmung. Aber je mehr ihr in 12, 13, 14, 15 unterwegs seid, denkt ihr, alles okay, Andreas, komm runter. Andreas, du bist in dem Segensraum des Siegers Jesus Christus. Ja, es wird noch gekämpft. Ja, natürlich, der Kampf ist in dem Herrn zu tun, aber der entscheidende Sieg ist lange schon erledigt. Nimm die Verse 12, 13, 14, 15 als geistliche Realität jetzt wahr. In Christus habe ich meinen Stand. Und damit geschieht was geistlich sehr Gesundes. Je stärker 12, 13, 14, 15 bei dir wirken, desto mehr verblassen 1 bis 11 und bekommen ihre gesunde Einsortierung. Wenn du nur 1 bis 11 hörst, da bist du sofort in so einer martialischen Position. Heute wird wieder gekämpft und ich bin dran. Ja? Und wenn du aber dann 12, 13, 14, 15 zunimmst, dann weißt du, ja, es wird gekämpft. Ja, alles klar. Aber in Christus habe ich meine Position und bin in diesem Segen. Und natürlich, die Beschreibung, diese wunderschönen Füllebeschreibung, dieses überbordende Menschen ohne Ende, Männer und Frauen und Tiere und Vieh und Vorratshäuser, die nicht mehr reichen, das ist die Sprache des Alten Testamentes für eine Segensfülle, die weit über das messianische Friedensreich hinausgeht und so einen himmlischen Geschmack in sich trägt. Ja, natürlich. Die Verse 12, 13, 14, 15, die weisen auch, und das wollen wir auch noch sagen, auf eine Zeit hin, wo tatsächlich 1 bis 11 wegfällt. So rum wird was draus. Nicht 12 bis 15 fallen weg, 1 bis 11 fallen weg. Und dann bleiben 12 bis 15 übrig. Einer der ganz großen christlichen Philosophen, Søren Kierkegaard, als er gestorben ist, hat man eine Liedstrophe auf seinen Grabstein gemeißelt. Mein Dänisch ist überschaubar, keine Sorge, ich werde euch das nicht Dänisch zitieren. Zum Glück gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Das Lied, was man auf den Grabstein dieses Philosophen drauf gemeißelt hat, man kann den Grabstein googeln, ist ja toll heute. Das Lied, was man da reingemeißelt hat, heißt noch eine kleine Zeit. Dann ist's gewonnen. Doch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. 1 bis 11 sind weg. Dann werde ich laben mich, merkt ihr schon diese Fülle? Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewiglich mit Jesus sprechen. Da geht der 144. hin. Also, da ist sie mit mir, die kämpfende Jesus-Truppe, die am 144. von da für diesen geistlichen Mann lernt. Jesus, Jesus kämpft in mir. Meine Schwachheit, seine Stärke. Wenn ich im Kampf bin, dann weiß ich, alles normal. Alles normal. Es wird gekämpft. Jesus bestätigt den Kampfmodus des geistlichen Lebens. Und großes Glück. Ich bin im Segensraum des Siegers. Und in diesem Segensstand des Gottesvolkes darf ich meinen Weg gehen. Drum aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Komm, wir beten. Himmlischer Vater, in Jesus Christus beten wir dich darüber an, dass du der bist, der kämpft und dass du der bist, der siegt. Jetzt in uns. Wir gehören dir und wir danken dir für diese ganz besondere, permanente Kampfausbildung, die du uns gibst. Und wir beten dich darüber an, dass du uns so seelsorgerlich vermahnst, dass wir nicht wegrutschen, wenn wir in Auseinandersetzungen, in Schwierigkeiten, in Kampfsituationen sind, als ob etwas Außergewöhnliches uns geschehen würde. Lass uns diesen heiligen Refrain akzeptieren und in deinem Namen unsere Spur ziehen. Und nimm unseren Dank und unseren Lobpreis darüber, dass wir in dir, dem Sieger, sondern in diesem Segenstand des Gottesvolkes sein dürfen. Und dass wir wissen dürfen, wir gehen auf diesen endgültigen Segenstand auch zu. Dank sei dir, diesem Sieger, diesem Kämpfer, Jesus Christus, unserem Herrn, wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.